Ich habe ein Thema vorbereitet und dieses Thema habe ich genannt Erwartung bringt Vorbereitung. Erwartung bringt Vorbereitung. Und Gott hat mir dieses Wort auf mein Herz gelegt, weil ich weiß, dass in den letzten Monaten wir viel Prophetie bekommen haben. Persönliche Prophetie, aber auch Prophetie für die Gemeinde, Prophetie für Deutschland. Und Gott spricht über alle Wunder, die er machen wird. Und ich bin sehr aufregend und ich freue mich sehr, weil ich glaube, was Gott durch uns machen wird. Aber es gibt jedoch viele Menschen, die glauben, dass mit dem Erhalt einer Prophezeiung bereits alles erledigt ist. Und es ist nicht so. Ein prophetisches Wort zu bekommen, befähigt dich nicht direkt, diese Prophezeiung zu erfüllen. Man braucht einen Prozess. Ein prophetisches Wort zu bekommen, es ist nur eine Ankündigung von dem, was Gott mit uns tun möchte, damit wir uns darauf vorbereiten können. Wenn wir ein prophetisches Wort bekommen, dann haben wir eine Erwartung. Und deswegen müssen uns wir vorbereiten. Und in der Bibel gibt es viele Beispiele. Aber ich will erstmal ein Beispiel von David erzählen. Und David erhält als Teenager eine Prophetie, dass er der König von Israel sein würde. Aber zuerst war er ein Schafhirte, dann war er der Musiker von König Saul, dann war er ein Waffenträger, dann war er der König von Juda. Und danach, als er 30 Jahre alt war, wurde er König von Israel. Aber seit er diese Prophezeiung bekommt, diese Prophezeiung erfüllt hat, gab es eine Zeit, ne? Gab es ein Prozess, einen Befähigungsprozess, einen Lernprozess, damit er diese Prophezeiung erfüllen konnte. Und das ist nur ein Beispiel in der Bibel, aber auch in der Welt gibt es auch Beispiele. Zum Beispiel, wenn jemand ein Architektstudium abschließt und ein akademisches Abschluss besitzt, muss er danach etwa 2 Jahre noch Berufserfahrung sammeln, bevor er offizielle Pläne unterzeichnen zu können. Er hat zwar schon einen Architektabschluss, aber er hat noch nicht das Recht, diese Pläne unterzeichnen zu können, bis er den ganzen Prozess abgeschlossen hat. Und dasselbe gilt auch für Prophezeiungen. Du kannst viele Prophezeiungen erhalten haben, aber wenn du den Prozess nicht durchlaufen hast, hilft dir alleine nicht weiter. Und deshalb habe ich 4 Punkte vorbereitet, wie wir uns auf die Verwirklichung von Prophezeiungen uns vorbereiten können. Und das erste heißt, es ist deine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe. Und manchmal denken wir, dass Gott alles tut. Und es ist nicht so. Gott leistet seinen Teil, aber es gibt auch einen Teil, den wir tun müssen. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 25, Vers 14 bis 19. Genau. Und da steht: Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeder nach seiner eigenen Fähigkeit. Und auswahl reiste er außer Landes. Der die 5 Talente empfangen hatte, ging aber hin und handelte mit desselben und gewann andere 5 Talente. Desgleichen auch, der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber das ein empfangen hat, ging hin, grub in die Erde und vertrat das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jene Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Und wir wissen schon, was danach passiert ist. Der Herr war zornig auf diese Knechte. Und in Vers 30, die gleiche Kapitel steht, und den unnützen Knecht werft er hinaus in die äußere Finsternis, da wird sein Weinen und das Zähneknirschen. Warum war der Herr sehr zornig auf diese Knecht? Und die Antwort ist, dass dieser Knecht seinen Teil der Arbeit nicht getan hat, weil er aus dem, was ihm gegeben wurde, nicht gemacht hatte. Der Herr gab einem jeden Talente, aber es war ihre Aufgabe, diese Talente zu multiplizieren. Es war ihre Aufgabe, diese Talente vervielfachen. Es war nicht die Aufgabe des Herrn, es war die Aufgabe der Knechte. Und die Frage zu dir ist, was hat Gott in deine Hände gelegt? Und was hast du damit gemacht? Hast du damit gearbeitet? Weil ich will dir sagen, dass am Ende deiner Tage der Herr wird uns um Rechenschaft darüber bitten. Und was werden wir sagen? Was haben wir damit gemacht? Viele denken, es geht nur darum, die Talente zu haben. Aber nein, wir müssen sie einsetzen. Und es ist sehr interessant, dass in dem gleichen Kapitel, aber ein paar Verse vorher steht die Geschichte von der sechs Jungfrauen. Fünf kluge Jungfrauen, die Öl besorgen, und fünf törichte, weil sie es nicht vorbereitet haben. Und hier ist es das gleiche Konzept. Jede Frau hatte eine Lampe. Jede hatte eine Lampe. Aber es war die Aufgabe, jede Einzelne das Öl zu besorgen. Hast du schon das Öl zum Anzünden deiner Lampe besorgt? Ohne Öl gibt es kein Feuer. Ohne Öl gibt es kein Feuer. Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich viele Probleme mit der Sprache. Und ihr weiß, dass Deutsch nicht so einfach ist. Und ich habe mich sehr schlecht gefühlt, dass ich nicht richtig kommunizieren konnte. Und das hat mein Selbstbild sehr geschadet. Weil ich immer gedacht habe, dass ich hatte diesen Eindruck, dass die Leute über mich denken würden, dass ich dumm bin, weil ich nicht richtig Deutsch reden kann. Und ich habe mich entschieden, für lange Zeit so wenig wie möglich auf Deutsch zu reden. Und ich erinnere mich das erste Mal, dass unser Pastor mich zu Predigen eingeladen hat. Und mein erster Gedanke war, nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf Deutsch nicht, das kann ich nicht machen. Aber dann Gott hat zu mir gesprochen durch diese Versen, die wir gerade gelesen haben. Und ich habe gemerkt, dass ich das vergraben wollte, was Gott mir gegeben hatte. Und dann hatte ich Angst, dass am Ende meiner Tage Gott zu mir kommen würde und sagte, du hast gar nichts damit gemacht, mit was ich dir gegeben habe, weil du Angst hattest. Und ich muss sagen, ich bin immer noch nervös. Ich zitter. Ich schwitze immer noch. Ich bin immer noch nervös. Aber ich muss sagen, dass Gott hat was in mir geändert. Und das ist meine Perspektive. Mir ist viel wichtiger, was Gott über mich denkt, als was andere Leute über mich denken. Aber das ist, was Gott in meine Hände gemacht hat oder gegeben hat. Was hat Gott in deine Hände gelegt? Hast du schon was damit gemacht? Oder hast du Angst, wie ich Angst hatte? Eines der wesentlichen Dinge, wenn man eine Prophezeiung erhält, ist Vorbereitung. Und damit komme ich zu Punkt Nummer 2. Und das heißt, bist du bereit, das Wunder zu empfangen? Bist du bereit, das Wunder zu empfangen? Und lesen wir in Lukas Kapitel 5, Lukas 5, Vers 4 bis 6. Und da steht, als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasset eure Netze zu einem Fange hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als er dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Wenn wir das lesen, dann vielleicht denken wir, wow, was Jesus getan hat, so ein Wunder. Aber wenn wir Vers 6 lesen, dann heißt es, dass ihr Netz kaputt gegangen sind. Sie hatten nicht damit gerechnet, diese Wunder zu empfangen. Und deswegen waren sie nicht vorbereitet dafür. Aber wir sehen hier, dass Jesus hat seinen Teil getan. Jesus hat ein Wunder getan, aber sie waren nicht vorbereitet. Und deshalb fiel ein Teil des Wunders wieder ins Wasser, weil sie nicht vorbereitet waren. Jesus hat seinen Teil gemacht, aber sie nicht. Und lass uns dieses Bild mal übertragen. Jesus sagte zu Petrus, dass er zum einen Menschenfischer werden würde. Und Petrus musste sich dafür vorbereiten. Und so müssen wir auch. Aber stell dir vor, alle diese Menschen zu fangen, aber aufgrund mangelnder Vorbereitung fallen sie wieder ab und gehen sie ins Bild oder in die Welt. Das wäre sehr traurig, oder? Was ich auch hier interessant finde, ist, dass einige Jahre später, sie waren in einer sehr ähnlichen Situation. Und lesen wir in Johannes Kapitel 21, Vers 6 und dann Vers 10 und 11. Johannes 21, Kapitel 6 und dann Vers, sorry, Kapitel 21, Vers 6 und dann Vers 10 und 11. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Jesus spricht zu ihnen, bringet her vor den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land, und wie wohl ihre so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass in der Bibel so kleine Details gibt. Dieses Mal wurden die Netze nicht kaputt. Beim ersten Mal waren sie nicht vorbereitet. Aber doch nach einem dreijährigen Prozess mit Jesus haben sie mit anderen Netzen gefischt. Aber es gab einen Prozess mit Jesus. Ja? Und das hat den Unterschied gemacht, dieses Prozess zusammen mit Jesus zu machen. Und eine Frage für dich ist, wenn Gott dir heute das Wunder geben würde, um du das gebetet hast, oder die Gabe, um du die gebetet hast, oder die Prophetie und. Die Frage ist, bist du bereit, dieses Wunder zu empfangen? Oder würden deine Netze kaputt gehen? Wir brauchen Vorbereitung. Und warum ist die Vorbereitung sehr wichtig? Weil in der Vorbereitung gibt es dieses Lernprozess, dieses Befähigungsprozess oder Befähigungsprozess. Und viele Menschen wollen rennen, bevor sie überhaupt laufen können. Wir müssen lernen, wir müssen uns vorbereiten. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Netze vorbereiten kann. Zum Beispiel, wenn wir eine Prophetie bekommen haben, dass unsere Gemeinde wachsen wird, dann schauen wir, wo können wir mehr Stühle stellen. Oder wenn wir wissen, dass 100, lass uns mal sagen, 200 neue Leute hierher kommen werden im Namen Jesu, dann bereiten wir mehr Kaffee vor oder sowas. Versteht ihr? Aber die sind gute Vorbereitungen, aber die sind physische Vorbereitung. Und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen über eine Vorbereitung, die über das Physische hinausgeht. Und das ist unser Charakter. Weil was würde passieren, wenn im Physischen alle notwendigen Sachen hätten, um die Gemeindewachstum umgehen zu können, aber nicht den richtigen Charakter? Was würde passieren? Und damit komme ich zu Punkt Nummer 3. Bist du befähigt? Bist du befähigt? 1. Könige, Kapitel 19, Vers 15 und 16. Und Jahwe sprach zu ihm: Geh, kehre zurück deines Wegens nach der Wüste von Damaskus. Und wenn du angekommen bist, so salbe Hazael zum König über Syrien. Und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, der Sohn Saphats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten salben an deine Stadt. Gott gab Elia Anweisungen, was er tun sollte. Und Elia wusste, dass Elisa nach ihm Propheten sein würde. Und er lehrte Elisa ein Zeit lang. Aber dann kam es der Zeitpunkt, zu dem Gott Elia mitnehmen wollte. Und dann lesen wir in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1 bis 6. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1 bis 6. Und da steht: Und es geschah, als Jahwe den Elia im Sturmwinde gen Himmel auffahren ließ, da gingen Elia und Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich bis Bethel gesandt. Und Elisa sprach: So wahr Jahwe lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne, die Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und er sprach zu ihm: Weißt du, dass Jahwe heute deinen Herrn über deinem Haupte hinwegnehmen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es, schweiget. Und Elisa sprach zu ihm: Elisa, bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich nach Jericho gesandt. Aber er sprach: So wahr Jahwe lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne, die Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du, dass Jahwe heute deinen Herrn über deinen Haupte hinwegnehmen wird? Und er sprach: Auch ich weiß es, schweiget. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn Jahwe hat mich nach Jordan gesandt. Aber er sprach: So wahr Jahwe lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und diese Passage hat viele interessante Aspekte. Wir können über Elisas Beharrlichkeit reden und. Aber heute möchte ich auf einen anderen Punkt eingehen. Und es ist, dass Elia wusste, dass es an der Zeit war zu gehen. Und in diesem Moment überlegte er, wo er Elisa lassen sollte. Und ich finde es sehr interessant, dass er ihm bitte, immer dort zu bleiben, wo die Söhne, die Propheten waren. Und ich habe nachgeguckt, wer die Söhne, die Propheten waren. Und in der Bibelwörterbuch steht, Schüler der Propheten. Es waren Gruppen von Jungen, die sich unter der Leitung der Propheten zum Unterricht versammelten. Und hier kommt meine Meinung nach ist, dass Elia wusste, dass Elisa noch nicht bereit war, den Mantel zu bekommen oder zu übernehmen. Er war nicht bereit, alle diese Kraft zu bekommen, weil vielleicht sein Charakter noch nicht vorbereitet war. Obwohl Elia wusste, dass der Mantel Elisa gehörte, weil das ist, was Gott ihm gesagt hat. Es gab eine Prophezeiung, aber obwohl es eine Prophezeiung gab, Elisa war noch nicht vorbereitet. Und deswegen wollte vielleicht Elisa in eine prophetische Schule lassen, damit er weiterlernen konnte, damit er weiter sich vorbereiten konnte, den Mantel zu bekommen. Aber Elisa wollte das nicht. Und warum denke ich das? Weil bevor Elia gegangen ist, es steht nicht geschrieben in der Bibel, dass Elisa Wunder getan hat. Er beginnt erst Wunder zu vollbringen, als er den Mantel von Elia bekommt. Und das Erste besteht darin, den Jordan zu teilen. Dann hielt er eine Wasserquelle. Und danach in der gleichen Kapitel, ich würde das nicht ein Wunder nennen, sondern was Außergewöhnliches, und es passiert in der gleichen Kapitel, lesen wir 2. Könige, Kapitel 2, Vers 23 und 24. Und da steht, und er ging von dannen hinauf nach Bethel. Und als er auf dem Weg hinaufging, da kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie und fluchte ihnen im Namen Jahwes. Da kamen zwei Wären aus dem Walde und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Dass sein Charakter noch nicht vorbereitet war, führte dazu, dass er so wütend wurde, dass er sich nicht mehr beherrschen konnte. Und er hat 42 Kinder verflucht. Obwohl er wusste, dass er Macht hatte. 42 Kinder starben, weil er sich nicht im Griff hatte, weil er keine Selbstbeherrschung hatte. Und sie waren Kinder. Vielleicht umgezogene Kinder, aber sie waren Kinder. Vielleicht hatte Elisa ein schlechtes Selbstbild oder vielleicht hatte er aufgrund seiner körperlichen Erscheinungen Wunder in seinem Herzen, die nicht geheilt waren. Oder vielleicht haben die Kinder bei Elisa auf empfindliche Punkte seiner Seele gedrückt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass die Netze von Elisa noch nicht vorbereitet waren, alle diese Macht zu haben. Und bitte hör mal zu, das ist sehr wichtig. Macht ohne Charakter ist gefährlich. Macht ohne Charakter hat einen sehr hohen Preis. Hier hat 42 Kinder das Leben gekostet. Er nutzte die Autorität, die Gott ihm gegeben hat, Kinder zu verfluchen. Er hatte Macht. Er hatte Salbung. Er hatte die Prophetie. Er hatte den Mantel Elia. Aber er hatte noch nicht den Charakter, alles diese Macht zu haben. Und die Frage zu dir heute ist, wie ist dein Charakter? Wie reagierst du, wenn jemand dich beleidigt? Wie ist dein Charakter? Was machst du mit der Autorität, die Gott dir gegeben hat? Hältst du die andere Wange hin? Oder was machst du? Verfluchst du andere Leute? Es gab eine Prophezeiung, dass Elisa der Nachfolger von Elia sein sollte. Aber eine Prophezeiung allein qualifiziert dich nicht und befähigt dich nicht. Du brauchst einen Prozess. Ich brauche einen Prozess. Wir als Gemeinde brauchen einen Prozess. Und Punkt Nummer 4, wir werden über diesen Prozess reden. Und es heißt, durch Schläge geformt. Durch Schläge geformt. 2. Mose, Kapitel 25, Vers 31. Und du sollst einen Leuchter von reinem Golden machen. In getriebene Arbeit soll der Leuchter gemacht werden. Und ich habe nachgeguckt, was getriebene Arbeit bedeutet, weil in Spanisch es war ja was anderes, aber es ist das Gleiche. Es ist nur, dass getriebene Arbeit ein sehr altes Wort ist. Und es heißt in anderer Übersetzung Hammer behauen, also mit Hammer geformt. Und der Leuchter war ein Gegenstand aus Moses Tabernakel. Und dieser Leuchter war die Halterung für das Öl, welches angezündet wurde, um Licht zu spenden. Der Leuchter war die einzige Lichtquelle in dem ganzen Tabernakel. Und in der Bibel gibt es viele Sinnbilder. Und das Sinnbilder, wofür der Leuchter steht, finden wir am Ende der Bibel. Fast am Anfang haben wir gelesen, die Instruktionen, wie man den Leuchter formen musste oder geformt musste. Aber am Ende der Bibel in Offenbarung, lesen wir die Interpretation, die Jesus zu Johannes gibt. Und lesen wir Offenbarung, Kapitel 1, Vers 20. Und da steht, das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter, die 7 Sterne sind Engel der 7 Versammlungen. Und die 7 Leuchter sind 7 Versammlungen. Wir betrachten also den Leuchter als Sinnbild für die Gemeinde. Und ich finde es sehr interessant, dass der Leuchter von Schmied in Form gehämmert werden musste. Die Gemeinde, wir sind der Leuchter. Und wir als Gemeinde können nicht die Hälterung für das Licht der Welt sein, wenn wir nicht zuvor in der richtigen Form gebracht wurden. Und es gibt viele Sachen, viele Dinge, die Gott benutzt, um zu formen. Aber heute will ich über 2 reden. Nummer 1, Jeremia, Kapitel 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht so also wie Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Womit formte der Schmied in 2. Mose, der Leuchter? Womit? Mit einem Hammer. Die Bibel ist ein Hammer. Wie oft bist du in der Werkstatt, damit durch das Wort Gottes geformt werden kannst? Wie oft liest du deine Bibel? Einmal die Woche? Es ist nicht genug. Zweimal die Woche, es ist nicht genug. Wir brauchen uns in Form zu kommen, jeden Tag. Wir brauchen das Wort Gottes jeden Tag. Der Leuchter muss die richtige Form haben. Und wir denken, dass Es war eine kleine Leuchter, wir sehen das in Demo oder so, die so kleine sind. Aber nein, in der Bibel steht, diese Leuchter hat etwa 35 Kilogramm gewogen. Und Theologen denken, dass es war etwa 1,5, 1,8 Meter hoch. Also vielleicht, ja, wie ich, ein bisschen kleiner. Aber es war nicht eine kleine Sache, es war sehr groß. Und stell dir vor, so eine große Leuchter, der wackeliger ist. Es ist gefährlich. Es war voll mit Öl, es war voll mit Feuer. Wenn der Leuchter keine richtige Form hätte, konnte er nicht ins Tabernakel gehen. Es war gefährlich. Es konnte hinfallen. Hinfallen ist es richtig. Es konnte hinfallen. Ein wackeliger Leuchter, der keine richtige Form hat, kann die Verantwortung für Gottes Licht nicht tragen. Es ist gefährlich. Wir haben das in der Geschichte von Elisa gelesen. Wir müssen uns ständig den Hammerschlägen Gottes aussetzen. Der Schlägen, die uns in sein Wort versetzt, damit sie uns in der richtigen Form bringt. Punkt Nummer 2 oder 4. Punkt 2. Wir haben darüber geredet. Ohne Öl gibt es kein Feuer. Psalm Kapitel 141, Vers 5. Der Gerechte schlage mich, es ist Güte. Und er strafe mich, es ist Öl des Hauptes. Nicht wird mein Haupt sich weigern. Andere Version sagt, das wird mir so wohl tun wie Balsam auf meinen Haut. Korrigiert zu werden von uns. Ohne Korrektur bekommst du keine Form. Und wenn du keine Form hast, kannst du das Licht nicht tragen. Und vielleicht betest du Gott, oh Gott, bitte gib mir eine neue Salbung. Salbung ist Öl, Salbung ist Balsam. Und vielleicht betest du Gott, ich brauche eine neue Salbung von dir, aber du lehnst diese Salbung ab, weil durch eine Korrektur gekommen ist. Und das hat dir nicht gefallen. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Disziplin. Ohne Öl gibt es kein Feuer. Vielleicht kommt dieses Öl durch eine Korrektur, durch deine Pastoren, deine Leiter, deine Lehrer, deine Eltern, deine Mann, deine Frau, deine Freunde. Und du sagst, ich gehe nicht wieder in der Gemeinde. Ich werde nicht mehr dienen. Es hat mir nicht gefallen, was sie mir gesagt haben. Du brauchst Form. Und ich denke, das hat David verstanden, als er diese Psalm geschrieben hat. Und ich werde das nochmal vorlesen. Es ist sehr voll Kraft. Der Gerechte schlage mich, es ist Güte. Und er strafe mich. Es ist Öl des Hauptes. Es ist eine Salbung. Rege dich nicht auf, wenn jemand dich korrigiert. Rege dich nicht auf. Sei nicht wütend. Sie formen deinen Charakter. Sie salben dich. Und ich weiß, ich verstehe, es kann wehtun, in geformt zu werden. Es tut weh. Aber es ist nötig. Wenn Leute, die dich kennen, sagen, oh, wenn alle Christen so sind wie er oder wie sie, dann fällt dir vor. Wenn deine Kollegen wollen nicht vor dir über manche Themen reden, weil sie wissen, dass du so viel tratscht, dann fällt dir vor. Wenn du dich über Korrektur aufregst, dann fällt dir vor. Wenn du alle Fehler siehst, alle Leute haben, aber du kannst nicht sehen deine eigenen Fehler, es fällt dir vor. Wenn Gott dir sagt, tut das und du tust das nicht, dann fehlst du dir vor. Wenn du die Autorität, die Gott dir gegeben hat, benutzt, andere Leute zu verfluchen, dann fehlt es dir vor. Wir müssen unsere Öl hüllen, damit das Feuer brennen kann. Wir müssen durch einen Prozess geformt werden, damit wir das Licht heller sein können. Gott hat durch Prophezeiung zu uns gesprochen, was er hier in unserer Gemeinde und mit uns machen will. Aber eine Prophezeiung allein bereitet uns nicht dafür vor. Wir brauchen uns vorbereiten. Und mein Gebet ist, dass Gott uns hilft, diesen Ausbildungsprozess, diesen Befähigungs- und Lernprozess zu durchlaufen. Möge sie die Form unseres Herzens mit jedem Hammerschlag mehr wie Jesus sein. Amen. Danke.